Guten Morgen nochmal. Ich möchte diese Predigt unter die Bibelverse stellen, die wir am Anfang der Apostelgeschichte lesen, in Apostelgeschichte 1, die beginnen ab Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nun nicht mehr vielen Tagen. Und in Vers 8 wiederholt Jesus das nochmal, indem er sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich beschäftige mich in diesem Jahr, in meiner persönlichen Zeit, vor allem mit der Apostelgeschichte. Das ist mein Buch, was ich dieses Jahr versuche intensiver durchzuarbeiten, und ich glaube, sagen zu können, dass kein Buch mich bisher so herausgefordert und so gedemütigt hat wie die Apostelgeschichte. Und gerade diese Verse sind Verse, die mich zutiefst erschüttert haben. Da sind die Jünger mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus 40 Tage unterwegs. Jesus Christus, der lebendige Gottsohn auf Erden, er nimmt sich die Jünger beiseite und 40 Tage lang lehrt er sie alles, was das Reich Gottes betrifft. Er lebt mit ihnen, er spricht mit ihnen, er lehrt sie und zeigt ihnen alles, was sie wissen müssen, für ihr Leben dann, wenn er in den Himmel aufgefahren ist. Pure Theologie und pure Jüngerschaft 40 Tage lang mit dem auferstandenen Sohn Gottes. Wer wäre nicht gern dabei gewesen? Es gibt wohl keinen Menschen, der jemals davor und danach gelebt hat, der so gut ausgestattet war mit theologischem Wissen und so gut trainiert war in einem Jüngerschaftsprogramm wie diese Jünger. 40 Tage lang mit Jesus. Und dann sagt Jesus Folgendes, ihr Lieben, ihr dürft aber noch nicht losgehen, denn das reicht noch nicht aus. Ihr braucht etwas, was erst dann kommt, wenn ich zum Vater aufgestiegen bin. Er sagt in den Evangelien davor, es ist sogar nützlich, dass ich gehe, damit etwas anderes kommt, was ihr braucht, über das hinaus, was ihr jetzt gelernt habt, um den Dienst zu erfüllen, den ich euch aufgetragen habe. Und er spricht vom Heiligen Geist. Versteht ihr? All das, was diese Jünger hatten und bisher gelernt hatten, sagt Jesus, es reicht nicht aus, um den Dienst zu tun. Und was dann passiert in der Apostelgeschichte, ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Und wir lesen plötzlich, wie sich alles im Leben der Jünger und im Leben davor und danach auch in Jerusalem und Judäa und dann in den weiteren Gegenden verändert. Und wir müssen aufpassen, vor allem auf zwei Dinge. Natürlich sind ganz viele Dinge, die wir dann lesen, Geschehnisse und Ereignisse, einmalig in der Heilsgeschichte. Die Gemeinde wird im Kapitel 2 zu einem Leib getauft, ein Ereignis, das so nicht mehr stattfinden wird. ihr nehmt gerade, ich habe es gerade gehört, 1. Korinther durch, 1. Korinther 12, 13, denn zu einem Leib seid ihr getauft worden, eine Tat des Heiligen Geistes, die er einmalig getan hat. Es gibt nie wieder so eine große Fülle an Zeichen und Wunder. Die Erweckung und Bekehrung von plötzlich Tausenden von Menschen ist etwas, was wir so auch später nicht mehr in dieser Art und Weise finden. Vieles in der Apostelgeschichte ist einmalig und wir können auch, ich habe es versucht, aber es ist mir nicht gelungen, wir können auch dieses Wirken dieser Kraft des Heiligen Geistes nicht in ein Schema packen, leider nicht. Versteht ihr, wir lesen von Stephanus, der erfüllt ist mit genau dieser Kraft des Heiligen Geistes, predigt und dann gesteinigt wird und umkommt. Und wir lesen aber auch, wie Paulus immer wieder erfüllt mit derselben Kraft die Steinigung überlebt, Schiffbrüche überlebt und sein Zeugnis für viele Jahre weitergeben darf. Wir lesen, wie ein Philippus erfüllt von diesem Geist einfach an einen anderen Ort katapultiert wird, um dort ein Zeugnis zu sein und wieder weggenommen wird. Und wir lesen an anderer Stelle, wie andere Jünger erfüllt mit demselben Geist extremst beschwerliche Reisen auf sich nehmen müssen, viele Plagen und Unsicherheiten erdulden müssen, um genau denselben Dienst zu tun. Das Wirken dieses Geistes können wir nicht irgendwie in eine Schublade packen und sagen, wenn wir das und das tun, dann wird das und das bei rumkommen. Aber was die Apostelgeschichte ganz klar uns heute auch noch zeigen muss und zeigen kann, ist, dass diese Kraft des Heiligen Geistes so notwendig ist, für uns als Gläubige in dieser Welt. Und zwar in ganz vielen Aspekten. Es ist eine Kraft, die alleine die Welt ihrer Sünde überführen kann. Es ist eine Kraft, die alleine auch noch heute die Versammlung der Gläubigen bildet und Geschwister hinzuführt. Das entbindet uns nicht unserer Verantwortung. Aber was mir heute am Herzen liegt, ist ganz neu, dass wir verstehen, wie abhängig wir von dieser Kraft des Heiligen Geistes auch heute in unserem Leben sind. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, hat diesen Heiligen Geist. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und doch lesen wir immer wieder, dass wir erfüllt werden müssen und diese Kraft des Heiligen Geistes kultivieren, erneuern und gebrauchen müssen in unserem Glaubensleben. Und deswegen möchte ich heute Morgen den Fokus darauf legen, dass ich einzelne Abschnitte aus diesen ersten Kapiteln der Apostelgeschichte nehme, um zu beleuchten, was diese Kraft des Heiligen Geistes in diesen Aposteln und Jüngern bewirkt, damit wir verstehen, was es mit dieser Kraft auf sich hat. Und ich möchte ganz gezielt den Fokus darauf legen, wodurch denn diese Kraft in ihrem Leben und damit auch in unserem Leben gefördert wird, was diese Kraft im Gläubigen letzten Endes bewirkt und wozu diese Kraft da ist, was ihr Ziel ist, auch für unser Leben. Der Fokus, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ihr lieben Geschwister, wir brauchen das. Wir brauchen ein kraftvolles Leben im Glauben hier auf dieser Erde, gerade in dieser Zeit. Es tut so Not. Wenn wir uns damit beschäftigen, die Apostelgeschichte durchzulesen, schon, ja, wie geschieht es denn, dass die Jünger und Apostel mit dem Heiligen Geist immer wieder erfüllt werden und diese Kraft in ihrem Leben erfahren, dann merken wir auch recht schnell, dass uns die Apostelgeschichte keine klare Antwort gibt in dem Sinn, dass sie sagt, das und das müsst ihr tun. Aber wenn wir eine andere Bibelstelle zur Hilfe nehmen, nämlich Epheser 5, Vers 19, Ich hab sofort. Dann steht hier ab Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlich Lieder singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander untergeordnet in der Furcht Christi. Es gibt noch andere Stellen, aber was klar wird im Kontext des gesamten Neuen Testaments ist, dass offensichtlich die Gemeinschaft der Gläubigen und die, unsere persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn ein Mittel ist, um uns mit dieser Kraft zu erfüllen. Die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und meine Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dann verstehen wir, wenn wir das Hintergrundwissen haben, leuchten plötzlich Dinge in der Apostelgeschichte auf. Nämlich, dass Lukas am Anfang ganz explizit schreibt, dass die Apostel den fehlenden Apostel wählen und dann erst Pfingsten kommt. Wir verstehen, dass im Ende des Kapitel 2, ab Vers 42 steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Und dann kommt plötzlich das explizite Wunder, das erste Wunder, was Lukas in der Apostelgeschichte so beschreibt. Es passieren schon vorher Wunder, aber das ist das erste, was er beschreibt, als Petrus und Johannes den Gelähmten heilen. Und immer wieder leuchtet auf, dass sich die Geschwister treffen, gestärkt und ermutigt werden im Brotbrechen, im Lesen des Wortes, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und es ist völlig klar, weil ja das Werk oder das Ziel des Heiligen Geistes die Versammlung ist. Es ist ja sein Werk, die Versammlung zu gründen. Es ist sein Werk, die Geschwister hinzuzutun. Wenn wir die Apostelgeschichte durchforsten, ist das immer im Passiv. Es ist Gottes Idee, dass wir heute hier zusammensitzen. Es ist sein Werk und so muss es sein, dass diese Versammlung, so wie wir heute hier sind, aber auch die weltweite Versammlung, sprich all unsere Geschwister und Brüder, immer wenn wir uns treffen, ein Mittel sein soll, um uns mit dieser Kraft zu erfüllen. Und ihr Lieben, das ist mir so wichtig geworden, weil ich glaube, dass wir das heute ganz häufig versäumen. Warum oder was muss es in uns bewirken, dieses Wissen? Ein paar Beispiele. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich als ein Teil, den Gott in diesen Leib hineingefügt habe, dazu beitrage, diese Kraft in meinen Geschwistern auch zu fördern, indem ich, wie es der Epheserbrief sagt oder hier die Apostelgeschichte, dazu beitrage, eine geistliche Gemeinschaft zu haben. Ich spreche nicht vom Grillen, das ist total gut und wichtig, aber eine geistliche Gemeinschaft, und zwar nicht nur am Sonntagmorgen. Wir lesen in der Apostelgeschichte nicht, dass sie sich immer nur dann, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen, an egal an welchem Ort und egal zu welcher Zeit, eine geistliche, wenn ich ein Teil davon bin und Gott das möchte, dann werde ich mich anders mit dem Gotteswort, mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn ich weiß, dass Gott sein Wort als Mittel gesetzt hat, um mich mit dieser Kraft wieder aufzuerbauen, dann werde ich die Bibel anders lesen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Bibel nur nehmen aus Pflichtgefühl. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir ganz viele Dinge lernen und lesen, um in unserem Wissen zu steigen, um unser Wissen zu steigern. Weil wir es müssen, weil wir vielleicht unserem Geschwister, unserem Bruder und Schwester eins reindrücken wollen, weil wir sagen, hier so und so steht's geschrieben, ich habe aber recht. Weil wir vielleicht eine Meinung untermauern wollen, weil wir eine vorgefertigte Meinung haben und den passenden Bibeltext dazu suchen, damit wir sie rechtfertigen können. Versteht ihr? Aber wenn ich verstehe, dass ich Gottes Wort brauche, ich brauche es, um geleitet zu sein durch seinen Geist und damit seine Kraft in meinem Leben groß wird, dann wird es mich nicht über das Wort stellen, sondern es wird mich unter das Wort stellen. Es wird mich demütigen unter das Wort. Es wird mich jeden Tag auf die Knie gehen lassen und sagen, Herr, ich brauche diese Kraft in meinem Leben. Ohne diese Kraft kann ich es nicht. Und es wird mich auch am Sonntagmorgen anders in die Gemeinde bringen. Denn ich weiß, ich brauche diese Kraft, diese Gemeinschaft der Gläubigen, die Ermutigung für meine Woche. Und vielleicht spürst du das nicht und vielleicht bist du aus Tradition hier oder aus guten Ritualen oder wie auch immer du hier bist oder weil man es halt so macht. Ihr Lieben, Gott sagt, das hat nichts damit zu tun, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das Problem ist doch folgendes oder der Unterschied ist folgendes. Vielleicht sitzt man im Gottesdienst und nach 10 Minuten der Predigt oder des Gottesdienstes schweifen meine Gedanken ab zum Mittagessen oder zu den Problemen am Montagmorgen in der Arbeit. Wer kennt es nicht? Ich kenne das extremst gut. Ja. Wir brauchen nichts. Übrigens, die Prediger predigen meistens zu sich selber. Ja. Aber wenn ich das weiß, dann wird es den Unterschied machen, dann ist es ja kein Problem, was ich allein mit mir herumtrage. Sondern wenn meine Gedanken wegschweifen und wenn ich mich nicht vorbereite und wenn ich nicht erfüllt bin mit dem Wort Gottes, dann werde ich meinen Geschwistern einen Segen entziehen und eine Kraft entziehen, die Gott aber genau in diese Gemeinschaft hineingelegt hat. Dann werden meine Gespräche vor und nach dem Gottesdienst und unter der Woche anders verlaufen. Dann werden andere Themen besprochen werden, weil wir diese Ermutigung und diese Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Ich glaube, und da muss ich von mir selber sprechen, dass wir ganz häufig nicht verstehen, wie dringend notwendig wir diese Kraft in unserem Leben unter der Woche brauchen. Und wie sehr wir es brauchen, dass wir einander in dieser Kraft fördern und wachsen lassen, wie es der Epheserbrief schreibt, indem wir uns gegeneinander nicht nur die Worte um den Kopf schlagen, um Recht zu behalten, nicht nur über irgendwelche Themen zu reden, sondern und uns anreizen, uns unter das Wort zu demütigen und den Herrn zu bitten, Herr, regiere du. Nicht, dass wir über das Wort regieren, über die Geschwister, sondern dass er über uns regieren darf. Und das wird mich ganz anders zu meinen Geschwistern hinziehen und ganz anders zum Wort Gottes hinziehen. Und dann kommt es auch nicht mehr darauf an, versteht ihr, wie viel Zeit ich verbringe. Wir können nämlich diese Zeit im Wort und mit dem Herrn und mit dem Erfülltsein des Geistes nicht in Zeit messen. Du kannst 3 Stunden lang Bibel lesen, aber deine Gedanken sind wo ganz anders. Du kannst 2 Stunden lang beten, aber nach 5 Minuten weichen die Gedanken ab. Und wir kennen das alle. Aber dann treibt es uns auf die Knie und dann beten wir, Herr, hilf uns. Wir sind so sehr davon abhängig und wir nehmen uns diese Zeit, die Ruhe, um uns darin zu üben, weil wir diese Kraft brauchen. Und genau das ist es, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder sehen. Der Herr sagt nicht umsonst, ihr Lieben, wartet. Wartet, seid zusammen, verharrt im Gebet, wartet, bis ihr diese Kraft bekommt. Wenn ihr vorher geht, dann werdet ihr es aus eigener Kraft machen und nicht aus dieser Kraft heraus. Das ist das Fundament, diese Kraft. Und übrigens, ein anderes Thema, aber was auch aufleuchtet im Kontext dessen, dass die Versammlung der Gläubigen ein Mittel Gottes ist, um uns wieder mit dieser Kraft zu füllen, durch sein Wort, dann wird es uns auch ganz klar, dass die Versammlung auch ein ganz besonderer Ort ist, wo wir diese Kraft in besonderer Art und Weise trüben können. Wie wir miteinander umgehen und reden, auch das wird klar im Neuen Testament. Betrübt werden. Anderes Thema. Aber wir müssen verstehen die Abhängigkeit von dieser Kraft und wir müssen wieder lernen, uns neu mit dieser Kraft erfüllen zu lassen, durch sein Wort und durch die Gemeinschaft. Und das, auch das lehrt die Apostelgeschichte indirekt, muss immer wieder neu geschehen. Wir werden einmal versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist nimmt in uns Platz und wir können ihn nicht verlieren. Aber diese Kraft muss immer wieder neu regeneriert werden. Immer wieder neu. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann kommen wir an den Punkt, wie es die Apostel waren, als sie aus dieser gekräftigten und gestärkten Versammlung in Kapitel 2 losgehen und in den Tempel gehen. Und dann passiert Folgendes. Petrus aber und Johannes, Apostelgeschichte 3, Vers 1, gingen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte, und ein gewisser Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde getragen, indem sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, die die Schöne genannt wird, damit er von denen, die in den Tempel hineingingen, ein Almosen erbitte. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er darum, ein Almosen zu empfangen. Petrus aber blickte mit Johannes unverwandt auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi des Nazareas steh auf und geh umher. Es gäbe vieles über diese Gegebenheit zu berichten und Lukas setzt sie ganz bewusst an diese Stelle. Aber ich möchte den Fokus darauf legen, um zu schauen, was ist denn hier mit Paulus und Petrus und Johannes passiert. Und was passiert mit den anderen Aposteln und Jüngern entlang der ganzen Apostelgeschichte? Versteht ihr? Ich habe mich gewundert, was sahen das denn für Helden in dieser Apostelgeschichte? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es waren keine Helden. Aber wir reden und wir lesen von Menschen, die einst absolut ängstlich waren und Angst vor dem Tod hatten und plötzlich freimütig Gottes Wort bezeugen. Wir lesen von Menschen, die absolut irdisch gesinnt waren und plötzlich vollkommen für das Reich Gottes eintreten. Wir lesen von Menschen, die nach Lob und Anerkennung gestrebt haben und plötzlich demütige Diener werden. Und dann lesen wir, wie Petrus und Johannes vor diesen Gelähmten hinkommen und sagen, es tut mir leid, wir haben nichts mehr anderes außer Christus. Außer das, was wir wissen, dass er von den Toten auferstanden ist. Ein Glaube, der dich auch zu heilen und zu retten vermag. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich mir dachte, was ist da in Petrus und Johannes passiert? Versteht ihr? Was passiert ist durch dieses Wirken des Heiligen Geistes, durch diese Kraft der Erneuerung, dass hier plötzlich zwei Menschen vor uns stehen, die nichts mehr wissen und nichts mehr können und auf nichts mehr hoffen, als auf diese eine Wahrheit, die sie erlebt haben. Und ich glaube, dass auch das etwas ist, was der Heilige Geist uns in uns heute und seine Kraft bewirken muss und immer wieder will. Weil genau das ist doch das Problem, was wir jeden Tag haben. Wir klammern uns fest an unserer eigenen Strategie. Wir klammern uns fest an unseren eigenen Ideen und Überlegungen, wie wir Dinge planen, durchführen, organisieren. Und das ist alles richtig, da komme ich später noch drauf. Das will ich nicht kleinreden. Aber wir sehen hier zwei Apostel, die hingehen und nicht sagen, ich habe einen medizinischen Rat für dich. Hatten sie eh nicht, weil sie keine Mediziner waren. Ja, aber oder wir haben eine gute Idee für dich. Oder wir haben Geld für dich. Oder wir haben irgendwas für dich. Die nichts mehr haben, sagen, wir haben nichts mehr. Wir haben alles weggegeben. Wir haben nur noch das eine, Jesus Christus und seine Kraft, der Glaube an ihn. Wir sind von Natur aus Menschen, die das nicht gerne wollen. Ich habe es mir erst bei der Predigtvorbereitung gedacht, ich bin jemand, der sehr gerne die Dinge organisiert hat. Und ich brauche eine klare Linie und ich setze mir dann auch in den Tagen meine Zeiten und das ist total wichtig und ich denke auch gut, aber versteht ihr, auch Strategien und Überlegungen und Pläne, sei es im Geistlichen oder Weltlichen, können zu Götzen werden, auch in der Gemeinde. Und wenn Gott in diese Strategien nicht mehr hineinwirken darf und sie verändern darf, dann stehen wir nicht mehr wie Petrus und Johannes da, sondern dann kommen wir mit unseren eigenen Ideen und Plänen. Und wenn ich die Predigt vorbereite und plötzlich an der Tür klingelt und irgendwas anderes kommt oder ein Geschwister, der Not hat, dann werde ich ganz unruhig, weil dann denke ich, ja, ich muss das und das und das und das tun und ich habe aber den und den und den Plan, auch für die Predigt. Und plötzlich merke ich, wie ich selber für sogar das Geistlichste meine eigene Kraft benutze und meine eigenen Ideen benutze und meine eigenen Strategien benutze. Oder wenn wir unseren Alltag planen und uns die Dinge vornehmen und sagen, ja, wir hoffen schon auf den Herrn und wir vertrauen ihm und wir vertrauen auf seine Kraft, aber er uns dann dazu bringen will, wirklich auf seine Kraft zu hoffen, dann rebelliert in uns alles. Weil wir klammern uns letztendlich doch noch fest an den Dingen, die wir halt tun müssen und tun wollen und wie wir uns die Dinge vorstellen, wie sie zu laufen haben. Ich habe mich gefragt, wäre ich stehen geblieben oder wäre ich in den Tempel gegangen? Sogar am Sonntagmorgen, gell? Man kann ja in die Gemeinde gehen und dann ist irgendwas, dann sagt, ja, aber ich muss ja, also wir sollen in die Gemeinde gehen, gell? Aber darf Gott in unserem Leben noch wirklich wirken? Sind wir abhängig von seiner Kraft und seinem Wirken? Sind wir es gewohnt, auf seine Stimme zu hören? Oder halten wir letzten Endes doch an unserer Kraft fest? Und durch die ganze Apostelgeschichte hindurch sehen wir, dass das ein Wirken des Heiligen Geistes ist, in denen, die erfüllt sind mit einem Heiligen Geist, dass sie sich leiten lassen und ihre ganze Kraft und ihr ganzes Sein und all ihr Wissen niederlegen und runterlegen unter die Autorität Gottes, sodass er wirken darf und seine Kraft sichtbar werden darf in ihrem Leben. Sie vertrauen nicht mehr auf das, was sie wüssten, und sie vertrauen nicht mehr auf das, was sie können. Sie sagen, Silber und Gold, wir können es dir nicht geben. Aber was wir haben, das geben wir. Und ihr Lieben, das braucht die Welt. Das entbindet uns nicht unserer Verantwortung. Petrus und Silas, sie sprechen, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Und was macht Petrus? Er ergreift seine Hand. Die Tatsache, dass wir in der Abhängigkeit Gottes leben und dass seine Kraft in unserem Leben wirksam wird, heißt nicht, dass wir dann alle Viere von uns strecken und sagen, so Herr, wirke du. Sondern ist genau umgedreht, sondern jetzt beginnt das, was die Apostel bis an die Enden der Erde getrieben hat. Es hat sie durch Stürme getrieben, durch Steinigung, durch Verfolgung, durch Leid im Gefängnis. Das hat sie getragen. Das waren keine Leute, die daheim gesessen sind. Aber die Reihenfolge war anders. Sie haben durch die Kraft des Heiligen Geistes diese Taten getan. Sie haben nicht die Taten getan und dann gebeten, Herr. Versteht ihr, die Reihenfolge ist anders. Und ich glaube, es ist total notwendig, uns das wieder vor Augen zu malen, an diesen Punkt zu kommen. Und Lieben, dieser Punkt ist total unangenehm. Wenn wir wirklich wieder in diese Abhängigkeit kommen und sagen, das habe ich nicht und das habe ich auch nicht. Wenn wir wirklich wieder Gott sein lassen können in unserem Leben und in seiner Abhängigkeit leben und all unsere Strategie und all unser Sein unter seine Regiment stellen. Und das ist es, was der Heilige Geist in diesen Menschen bewirkt und was er auch heute wieder in uns bewirken möchte. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann müssen wir uns fragen, ist ja auch ein Aspekt von 1. Korinther 12. Aber dann müssen wir uns fragen, wozu denn das Ganze? Wozu dient denn diese Kraft in den Gläubigen? Und auch da sehen wir alle möglichen Nuancen in der heutigen Zeit. Und wir hören ganz viele interessante Dinge, auf die ich nicht eingehen möchte. Und viele davon müssen wir kritisch betrachten. Aber eins lehrt uns die Apostelgeschichte in allen Facetten von vorne bis hinten, dass diese Kraft zu einem dient. Und es ist nämlich, dass unser Wille Gottes Wille gleich wird und dass ihm in unserem Leben und in unserem Tun und Handeln alle Ehre zukommt. Das Ziel des Heiligen Geistes letzten Endes und seine Kraft in uns ist immer, Gott den Vater zu erheben und ihn zu verherrlichen. Nachdem dieser Gelähmte geheilt wurde, passiert Folgendes: Die Vorsteher der Juden, die Sadduzäer, der Hohepriester, sie werden unruhig und sie holen die zwei zu sich und sie sperren sie ein. Am Tag später steht in 4 Vers 8, Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, gibt er Zeugnis. Und sie sehen diese Freimütigkeit, diese Männer, die sie verklagen. Und sie sagen, wir können nichts machen, wir können dieses Wunder nicht negieren. Aber was wir machen können, wir verbieten euch, jemals wieder davon zu sprechen. Und dann lesen wir in Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Das ist eine interessante Situation, denn diese Offiziellen, diese Geistlichen, sie geben ein Verbot aus. Und sie drohen diesen zwei Aposteln. Und die Antwort von Petrus und Johannes ist die, dass sie sagen, wir können nicht anders, als den Willen des Vaters zu tun. Wir müssen ihm gehorchen, mehr als allem anderen. Und wir merken auch in den folgenden Kapiteln, wie ihr Wille im Einklang mit Gottes Willen ist und ihr Wirken im Einklang mit Gottes Wirken ist. Und das ist das, wozu die heilige Kraft uns treiben möchte, bei all dem loslassen, bei all dem erfüllt sein in dem Gläubigen, dass unser Wille und unser Streben in unserem Alltag, in unserem Leben immer mehr dem entspricht, was sein Wille ist, damit er verherrlicht wird in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, ist genau das der springende Punkt, wo ich persönlich so häufig scheitere. Wisst ihr warum? Weil wir letzten Endes nicht wollen. Wir wollen mit Kraft erfüllt sein, wir wollen Dinge loslassen und wir wollen dem Herrn leben. Aber wenn es ans Eingemachte geht, an die Dinge, die uns lieb sind und wenn wir vor den Richtern stehen und Angst haben und wenn wir in brenzligen Situationen sind oder wenn es um Dinge geht, aufzugeben, dann wollen wir doch so oft nicht. Ich habe mich das gefragt, Simon, sei ehrlich zu dir. Und ich könnte viele Beispiele nennen. Aber vielleicht kennt ihr das. Man hat ein Beispiel. Ich war mal ziemlich lang verliebt in ein Mädchen, was nicht gläubig war. Und ich wusste, das ist nicht gut. Und ich will das nicht. Eigentlich. Also, ich darf das nicht. So. Und ich habe ziemlich lang gekämpft. Und wisst ihr, mein Gebet war immer, Herr, hilf mir doch. Ich weiß, das ist nicht gut. Und nimm das weg von mir. Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, wisst ihr, was dann in meinem Herzen war? Aber Herr, bitte hör mein Gebet nicht. Kennt ihr das nicht? Versteht ihr? Wir beten zum Herrn und wir sagen, Herr, führe du mich dahin. Wir kommen in eine Situation, sagen, Herr, weißt, gebrauche mich doch, und er stellt uns in eine Situation, aber eigentlich wollen wir nicht, weil wenn das so und so ausschaut, dann will ich es nicht. Dann will ich es nicht. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann ist das mein größter Feind, dass ich doch häufig einfach nicht will. Wir beten, Herr, hilf mir, keine Vollmilchschokolade zu essen. Ich liebe Vollmilchschokolade. Und natürlich versuche ich, davon loszukommen, aber mein eigentliches Gebet, aber Herr, hör's doch nicht ganz so. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Und Petrus und Johannes, an ihnen beiden sehen wir Menschen, die plötzlich nicht mehr können, außer das zu wollen, was Gott von ihnen will. Ihr Wille, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir können nicht anders, außer das zu tun, was Gott von uns will. Hört selber, urteilt selber, ob es recht ist, auf euch zu hören, oder wir können es auch umsetzen, auf uns selber zu hören oder auf Gott zu hören. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, an dem wir häufig scheitern, aber genau das ist der Knackpunkt, an dem der Heilige Geist diese Kraft, seine Kraft letzten Endes entfaltet, dass wir immer mehr zu Wesen werden, die auch mit ihrem Willen und ihrem Verstand das tun, was Gott will. Und häufig wissen wir es ja nicht, was richtig und was falsch ist. Die Bibel gibt uns ganz klare Anweisungen verschiedener Dinge, aber wir sind im Alltag ja auch mit ganz vielen Dingen konfrontiert. Da können wir nicht exakt einen Bibelvers nachlesen und so soll es sein. Aber dass unser Wille immer mehr der wird wie Gottes Wille. David hat es mal so wunderbar zum Ausdruck gebracht, wo er genau das gemerkt hat. Er hatte Ehebruch begangen und hat dann dazu noch den Ehemann der Frau umgebracht. Er hat eine unglaubliche Schandtat gemacht und dann kommt er vor Gott und bekennt seine Reue und sagt, vor dir habe ich gesündigt, im Psalm 51. Und was bittet er den Herrn? Ich schlage es auf. Er bittet den Herrn, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Wisst ihr was? Ich wünsche mir, dass das immer mehr unser Gebet wird. Mit einem willigen Geist stütze uns. Dass wir zu Menschen werden, die wissen, dass sie diese Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Die wissen, dass das Wort Gottes und die geistliche Gemeinschaft der Gläubigen essentiell ist, um diese Kraft immer und immer wieder zu holen. Und dass sie in unserem Leben dazu wirkt, dass wir zu Menschen werden, die nichts mehr können und nichts mehr wissen als ihn und ihn auferstanden. Das kommt übrigens in fast jeder Predigt der Apostelgeschichte vor. Es ist das Zentrum. Wir wissen nichts mehr, aber Christus ist von den Toten auferstanden. Die diese Freimütigkeit bekommen, wie sie die Apostel hatten. Und nochmal, es geht nicht in der Apostelgeschichte um die Apostel. Das sind nicht die Helden. Sondern der Held ist der Herr und sein Geist, der sogar die Schwächsten der Schwachen benutzt, um sein Evangelium in die Welt hinauszutragen. Und dass wir am Ende, und das ist das Ziel, zu Gefäßen werden, die so voll sind mit seinem Geist, dass unser Wille seinem Willen untergeordnet ist und immer mehr seinem Willen entspricht zu seiner Herrlichkeit in dieser Welt. Und diese Herrlichkeit muss die Welt heute sehen. Sie braucht sie so sehr und diese Kraft. Warum ist es so notwendig für unser Leben? Oswald Chambers hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Wenn Gott uns etwas befiehlt, dann gibt er den Befehl in Wirklichkeit an das Wesen seines Sohnes und seines Geistes in uns. Und ich glaube, das ist zutiefst wahr. Wenn wir nicht in dieser Kraft leben, dann resultieren irgendwann, und egal wie gut unsere Werke sind, Frust, Erschöpfung, Selbstmitleid und Zurückgezogenheit. Aber wisst ihr, Gott erwartet nicht von uns, dass wir Helden sind und stark sind. Aber Gott erwartet von uns, dass wir genau so werden, wie es die Apostel waren, dass wir Gefäße werden, die so schwach sind, aber so viel erfüllt mit seinem Geist, dass er durch uns das vollbringen kann, was er für diese Welt hat. Das ist das Ziel. Das lässt uns auf die Knie gehen und lässt uns bekennen, wie abhängig von ihm sind. Und es lässt uns zum Beispiel auch nicht mehr fragen, Herr, was willst du für mein Leben? Sondern es lässt die Frage umkehren und sagen, Herr, was ist dein Plan? Und bin ich bereit, mich für diesen Plan zur Verfügung zu stellen? Versteht ihr? Die erste Frage setzt mich letzten Endes doch auf den Thron. Was willst du für mein Leben? Und was Gottes Geist in uns bewirkt, ist, Herr, was ist dein Plan für diese Welt? Wo sind die Menschen, die du erreichen möchtest? Was ist dein Plan für diesen Tag? Und bin ich bereit, wie Paulus jetzt sagen, ich habe nichts, aber ich will diesem Plan folgen. Bin ich bereit, dir nachzufolgen, damit dir die Herrlichkeit zukommt? Die Kraft des Heiligen Geistes in den Gläubigen auch heute will immer wieder erneuert und angeschürt werden durch die Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Wort und mit den Gläubigen. Und sie muss dazu dienen, dass wir all unsere Kraft, unser Können ihm unterordnen, hinlegen und zu Gefäßen werden, die nach seinem Willen leben. Und das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für uns und für mich, und möge uns der Herr dazu Gelingen schenken. Und lasst uns dieses Gebet mit David immer wieder beten. Herr, schenke uns einen willigen Geist, das auch zu tun. Weil das kann nur der Herr. Amen.